Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Lieder, der Musik und des Gesangs. Keine andere Jahreszeit entfaltet eine solche Kraft und Ausstrahlung durch Musik wie die Advents- und Weihnachtszeit. Naja, vielleicht denkt jetzt noch der ein oder andere, es gibt doch noch andere Zeiten im Jahr, wo das auch so ist, die Faschingszeit. Aber hey, ihr wollt doch nicht wirklich die Faschingslieder mit den Weihnachtsliedern vergleichen, oder? Klar, es gibt schon auch Weihnachtslieder, die bei dem einen oder anderen auch vielleicht den spontanen Wunsch hervorrufen nach einem plötzlichen Hörsturz. Wenn man so an so Lieder denkt wie Last Christmas I gave you my heart. Ja, oder All I want for Christmas is you. Oh. Also da kommt man ja eigentlich nicht drum herum. Ja? Du schaltest das Radio an und du hast es. Ja? Oder wenn du die Alexa gerade fragst, spiel aktuelle Playlisten, dann kommt natürlich Weihnachten. Und das ist ja auch gut so. Wobei aber auch nochmal, das waren jetzt ja eher, also gut, das waren schon irgendwie auch Klassiker, aber so richtige Klassiker, da gibt es ja auch manche, wo der eine oder andere sich dann schon auch fragt, wo kommt denn in der Weihnachtsgeschichte tatsächlich der holde Knabe mit dem lockigen Haar vor? Aber ja, trotzdem, genau, zu Weihnachten gehört die Musik. Schon immer. Umso trauriger, dass wir weiterhin keinen gemeinsamen Gesang in unseren Gottesdiensten ja ausleben dürfen. Zu Weihnachten wurde schon immer gesungen. Das wird uns auch in der überlieferten Weihnachtsgeschichte in der Bibel deutlich wiedergegeben. Ja, die Engel auf dem Felde singen, der lobpreisende Zacharias oder eben auch dieser Lobgesang von Maria, was wir gerade eben ja gehört haben. Das, was an und mit diesem allerersten Weihnachten passierte, das brachte den Himmel und die Erde zum Danken und Loben. Gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. So sagt es Maria. Bei allem, was dich über Weihnachten 2020 auch irgendwie traurig stimmt, ja, was in diesem Jahr irgendwie an geliebten Traditionen entweder nicht so umgesetzt werden kann oder sogar ganz gestrichen werden muss. Keine Besuche mit den Freunden auf dem Weihnachtsmarkt, keine schöne Weihnachtsfeier mit den Arbeitskollegen, keine Seniorenweihnachtsfeier in der Gemeinde, keine größeren Zusammenkünfte mit allen Verwandten über die Feiertage und vielleicht auch keine Gottesdienste über Weihnachten. Also bei allem, was in diesem Jahr dir auch schwerfällt, wünsche ich dir trotzdem, dass Weihnachten 2020 für dich trotzdem zu einem Fest zum Danken und Loben wird. Vielleicht wird das auch in diesem Jahr noch mal mehr so sein, weil wir gar nicht so abgehetzt und gestresst durch die ganzen Weihnachtsfeiern und Termine und die Vorbereitung auf so das ganz große Fest sind. Dieses Jahr bietet ja tatsächlich nochmal die Chance, vielleicht zum ersten Mal ein besinnliches Weihnachtsfest zu erleben und darin das in den Fokus zu nehmen, worum es an Weihnachten eigentlich doch geht. Das Erinnern daran, dass unser großer Gott sich klein gemacht hat und von der Herrlichkeit seines Reiches in die Dunkelheit dieser Welt gekommen ist. Zu uns, um Licht zu sein. Also bei allem, was Weihnachten 2020 anders ist, der Kern von Weihnachten ist auch in diesem Jahr der gleiche. Das kann auch kein Virus und keine politische Entscheidung auslöschen. Gelobt sei der Herr, wie freue ich mich an Gott, meinem Retter. So fing dieser Lobpreis an von Maria und endete quasi dann mit: Er hat seine Verheißungen nicht vergessen, barmherzig zu sein. Ich bete nochmal mit uns. Himmlischer Vater, ich finde es weiterhin einfach unglaublich, dass du als allmächtiger, heiliger, großer Herrscher dich selbst klein gemacht hast, um uns nahe zu sein. Danke. Hilf uns bitte, dass wir den Fokus auf den Retter nicht verlieren. Ja, dass wir diesen Fokus auch durch Weihnachten 2020 wieder neu finden. Gebrauche dazu auch diese Predigt hier. Ja, lass uns dein Wort Hörende und dein Wort Erkennende sein. Wir wollen dir danken und dich loben. Amen. Unsere aktuelle kleine Advents- und Weihnachtspredigtreihe lautet Gottes Geist in der Weihnachtsgeschichte. Gottes Geist wirkt von Anfang an. Er tritt nicht erst an Pfingsten in Erscheinung, sondern er war schon immer da. Schon bei der Erschaffung der Welt wird er im biblischen Bericht erwähnt. Und ja, auch bei der Schaffung eines neuen Bundes zwischen Gott und uns Menschen ist er da. Der Evangelist Lukas, der spricht häufiger vom Heiligen Geist als alle anderen Evangelienschreiber. Schon im ersten Kapitel in Lukas 1 werden uns drei Menschen genannt, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Zacharias, über den haben wir uns letzte Woche letzte Woche vor Augen geführt. Dann sein Sohn Johannes, über den es heißt, dass er schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt sein würde. Und eben auch bei Elisabeth. Und genau um sie soll es heute gehen, um Elisabeth. Über Elisabeth und ihren Mann, den Priester Zacharias, heißt es in Lukas 1, dass sie ein gottesfürchtiges Leben führten. Also sie waren nicht nur äußerlich fromm und hielten sich nur wegen dem Job von Zacharias irgendwie an die Gebote Gottes, sondern dieser Ausdruck, ja, gottesfürchtig, das ist schon auch, das drückt eine Herzenshaltung aus. Sie wollten Gott mit ihrem Leben die Ehre machen, nicht aus Furcht, sondern darum geht es nicht bei Gottesfurcht, nicht aus Furcht oder Angst, sondern das drückt vielmehr Ehrfurcht aus. Ja, Gott mit dem eigenen Leben Ehre machen. Und das, obwohl beide auch viel Leid erleben mussten. Gott hatte ihnen keine Kinder geschenkt. Elisabeth war unfruchtbar. Ja, sie hatten beide Gott viel für ein Wunder angefleht, ihn gebeten. Aber nun sind sie selbst zu alt, um noch eine Änderung der Situation zu erwarten. Doch dann hat Zacharias diese Engelsbegegnung im Heiligtum im Tempel. Der Engel sagte ihm, dass er und Elisabeth ein Kind bekommen würden. Und zwar nicht irgendein Kind, nein. So dieser Umstand ja, mit diesem Engel und dann diesem Paar, das in hohem Alter noch ein Kind bekommt, da ist es doch klar, dass es kein normales Kind, sondern ein besonderes Kind sein würde. Der Engel sagte, dass dieses Kind zu einem Mann werden wird, der dem Herrn, dem lang ersehnten Messias, vorausgeht und das Volk auf dessen Ankunft vorbereiten wird. Wow, was für eine Verheißung für Elisabeth und Zacharias. Zacharias konnte das im ersten Moment nicht so richtig glauben und deshalb bestrafte Gott ihn damit, dass er erst widersprechen würde, wenn das Kind geboren sei. Zacharias geht dann nach seinem Dienst im Tempel nach Hause zu seiner Frau. Und ich frage mich schon genau, wie er das seiner Frau dann auch mitgeteilt hat oder versucht hat, das deutlich zu machen, was ihm im Tempel passiert ist. Ja? Also er konnte nicht sprechen, hatte das mit Gesten gemacht, ja, so Pantomime, ich gesehen, Engel, du und ich, weißt schon, ja, und dann du, schwanger, ja. Klar konnte er schon irgendwie auch ein paar Sachen aufschreiben, aber das fand ich auch nicht so einfach, ja, wie heute, wenn man sich dann einfach mal kurz eine WhatsApp irgendwie schickt oder so. Aber dennoch, ja, er hat es selig versucht, in der Begrenztheit, die ihm zur Verfügung stand, das seiner Frau deutlich zu machen. Aber die Engelsbegegnung, die hatte nun mal er, Zacharias. nicht Elisabeth. Klar, Elisabeth würde dann die sein, die das neue Leben in sich heranwachsen spüren würde ja auch. Es heißt dann aber im Bibeltext hier, dass Elisabeth sich dann erstmal 5 Monate zurückzog. Sie zog sich 5 Monate lang zurück. Auf der einen Seite schon irgendwie auch komisch, oder? Ich meine, da schenkt Gott ihnen dieses mega krasse Geschenk. Aber der eine, der kann nicht drüber reden, weil er nicht mehr sprechen kann. Und von der anderen hört man nichts, weil sie sich mehrere Monate zurückzieht. Und doch kann ich das bei Elisabeth auch verstehen. Ich meine, das muss man ja auch erstmal unter die Füße bekommen und verdauen, wenn man einen eigentlich schon aufgegebenen Traum doch noch vor sich so sieht wieder. Und Elisabeth wusste auch, dass es leider nicht selten vorkommt, dass Frauen in den ersten 2 bis 3 Monaten der Schwangerschaft das Kind eben doch auch ja, gar nicht mal so selten auch wieder verlieren. Stell dir vor, ja, sie erzählt das überall, in dieser ersten Anfangsphase auch schon. Sie erzählt überall das mit ihrem Mann und dem Engel und dass sie nun in hohem Alter noch schwanger sein darf. Aber die Leute, die sehen ja erstmal nichts. Ja, die waren weder bei dieser Engelsbegegnung dabei, noch könnte man bei Elisabeths Bauch schon irgendeine Auswölbung oder sowas erkennen. Ja. Und dann stell dir vor, sie hat das überall erzählt und dann würde sie das Kind in diesen kritischen ersten Schwangerschaftsmonaten verlieren. Die Schande, die sie dann erleben würde, auch wenn sie nichts dafür kann, die Schande wäre unvorstellbar für sie. Nicht nur kinderlos zu sein, was in ihrer Kultur einfach ja, für die Leute daran eine Erklärung gefunden haben und gesagt haben, ja, dann muss der wohl von Gott bestraft sein, weil er halt keine Kinder bekommen kann. Das war so das einfache Weltbild dann. Ja. Nicht nur kinderlos zu sein, sondern dann auch noch von Gott zusätzlich bestraft sein, dass Gott hat dieses Kind sterben lassen. Elisabeth zieht sich zurück. Sie will erstmal nicht in die Öffentlichkeit treten. Sie braucht erstmal eine Zeit für sich. Und dann nach 5 Monaten, wo man eben doch schon auch was von der Schwangerschaft sehen kann, da kommt sie wieder zurück. Und ja, Gott hat das Kind eben nicht sterben lassen. Ja, Gott hat es eher bestätigt und darin auch in ihr, dass das vielleicht auch an Zweifeln da war. Davon lesen wir nicht so viel, aber eben auch darin ihr auch Kraft und Stärke gegeben. Und dann kommt sie zurück und ruft, so heißt es wirklich hier, ja, sie rief, wie gütig ist doch der Herr. Er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Wie gütig ist doch der Herr. In diesem 6. Schwangerschaftsmonat von Elisabeth, da hatte eine andere Frau in einer ganz anderen Gegend von Israel auch eine Engelsbegegnung. Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth, in eine Stadt in Galiläa, zu einem Mädchen, das noch Jungfrau war. Sie hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef verlobt, einem Nachfahren von David. Jetzt sind wir hier im Grunde so an diesen Stellen oder an der Stelle, die für uns natürlich noch greifbarer und noch näher auch dann mit Weihnachten direkt zu tun hat. Dieser Engel kündigt Maria an, dass Maria den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Und auch wenn Maria natürlich auch nochmal zweifelnd zurückfragt, wie das denn sein könne, dass sie doch noch Jungfrau sei, und der Engel ihr erklärt und deutlich sagt, dass für Gott nichts unmöglich ist, so nimmt Maria trotz ihrer Fragen, Zweifel und ja, vielleicht auch Sorgen, nimmt sie den Auftrag an und sagt, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Da, wo Elisabeth freudestrahlend so heraustritt nach ihren 5 Monaten Rückzug, freudestrahlend heraustritt und verkündet oder Gott dafür dankt, dass Gott ihr die Schande weggenommen hat, da ist Maria demütig bereit, Schande auf sich zu nehmen. Unverheiratet und schwanger, das konnte doch gar nicht gut gehen. Maria und Elisabeth. Ja, zwei sehr unterschiedliche Frauen und doch führt sie ihr Weg zueinander. Dass für Gott nichts unmöglich ist, das hatte der Engel, also diese Aussage hatte der Engel damit noch unterstrichen, dass er Maria sagte oder dass er Maria von Elisabeth erzählte, die trotz ihres hohen Alters noch schwanger wurde. Und genau da steigen wir jetzt nochmal in den Text ein. Ihr könnt gerne entweder hier vorne mitlesen oder auch nochmal die Einladung, genau eure Bibel-Apps zu starten oder eure Bibeln auch so hervorzuholen. Lukas 1, die Verse 39 bis 45. Einige Tage später, also nachdem eben Maria diese Begegnung mit dem Engel hatte, einige Tage später beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen: Du bist von Gott gesegnet, vor allen anderen Frauen, und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Der Engel hatte Maria gesagt, dass ihre Verwandte auf wundersame Weise in hohem Alter noch schwanger geworden ist. Wie genau der Verwandtschaftsgrad zwischen den beiden aussah, das wissen wir nicht genau. Meistens wird gesagt, dass Elisabeth die Tante von Maria gewesen ist. Aber ob es jetzt die Tante war oder die Großcousine der Mutter oder was auch immer, das ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall wird dieses Familienverhältnis nicht so eng gewesen sein, dass man sich öfter mal zu Kaffee und Kuchen besucht hätte. Dafür war die Entfernung voneinander auch viel zu groß. Wahrscheinlich ein Fußmarsch von mehreren Tagen. Ja, man wusste halt voneinander. Aber die Nachricht, dass Elisabeth schwanger war, ob die auch bis nach Nazareth vorgedrungen war, das wissen wir auch nicht so ganz genau. Sollte das aber stimmen, was der Engel Maria gesagt hatte, sollte es stimmen, dass Elisabeth wirklich in ihrem hohen Alter schwanger war und eben auch so eine Engelsbegegnung hatte, also Zacharias, wenn das stimmen sollte, dann war dieses alte Ehepaar für Maria jetzt der beste Gesprächspartner. Dass der Engel von Elisabeth gesprochen hatte, das musste doch irgendwas zu bedeuten haben. Und so macht sich Maria auf den Weg. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Maria auch so eine Art Prüfen war. Hat der Engel wirklich die Wahrheit gesagt? Denn ja, von der eigenen Schwangerschaft, da merkte sie natürlich auch noch nichts. Ja, also in den ersten Tagen ist das ja schon nochmal erstmal als surreal. Aber wenn es stimmte, was der Engel über ihre Verwandte Elisabeth gesagt hatte, dann würde doch auch alles andere auch wahr sein. Und sollte das wirklich wahr sein, dass Elisabeth und Zacharias auch eine Engelsbegegnung hatten, dann würde Maria dort auf Menschen treffen, wo man sie verstehen würde. In Nazareth, da würde ihr das doch niemand glauben. Wie sollten die Leute das auch glauben? Schwanger, weil der Heilige Geist über dich gekommen ist? Hä? Wenn sie aktuell einer verstehen würde, dann doch die, die etwas Ähnliches erlebt hatten. Und so eine Gemeinschaft ist auch für uns lebensnotwendig. Wie willst du denn im Leben klarkommen, wenn du niemanden hast, mit dem du über das sprechen kannst, was das Leben ausmacht? Und zwar mit jemandem, der dich zumindest so ein bisschen verstehen kann. ein guter Gesprächspartner, der muss natürlich nicht genau dasselbe durchgemacht haben, was du durchmachst, was du durchleidest. Ja, aber jemand, der das eben doch auch erlebt hat oder durchlitten hat oder zumindest so ähnlich, der kann natürlich nochmal ganz anders auf dich eingehen und tatsächlich dich verstehen. Deshalb ist auch Gemeinde so wichtig. Du sollst auch mit deinen ganzen Glaubensfragen und vielleicht auch Glaubensproblemen oder Glaubenskonflikten nicht alleine bleiben. Einsamkeit ist oft ein guter Nährboden für Giftpflanzen wie Zweifel, Verzagtheit oder auch Mutlosigkeit. Wenn auch das Gemeindeleben weiter sehr eingeschränkt ist und vielleicht mit einem härteren Lockdown auch noch mehr eingeschränkt wird, so bleib trotzdem nicht allein. Mach dich auf und such dir gute, ja auch geistlich gute Gemeinschaft. Und sei es nur übers Telefon. Ja, dann mach dich auf und greif zum Hörer. Und wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, mit dem du reden kannst, dann will ich dir auch nochmal unser Seelsorgeteam einfach nochmal nennen, ja, die auch ein offenes Ohr haben. Oder auch ich, ja, ich nehme mir auch gern Zeit, wenn du etwas hast, was dir Kummer oder Sorge bereitet. Auch oder vielleicht gerade eben auch ja, an Weihnachten. Maria macht sich auf den Weg. Sie sucht Glaubensaussprache, Glaubenszwiesprache und Glaubensstärkung. Und als Maria das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, so heißt es dann hier, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Was für eine seltsame Reaktion. Da ertönt die Stimme Marias an der Eingangstür und sofort reagiert das ungeborene Kind in Elisabeths Bauch. Dass das Baby natürlich nicht wirklich gehüpft ist, das ist ja schon klar. Ja? Wobei ich glaube, für manche Frauen fühlt sich das vielleicht so an, dass da im Bauch dann einer Trampolin springt. Wir Männer sind da ja echt total raus, was das nachzuempfinden. Ja? Im sechsten Monat, da wird Elisabeth wahrscheinlich das Kind nicht zum ersten Mal gespürt haben. Aber diese Kindsbewegung, die ist doch etwas ganz Besonderes. Das merkt sie sofort. Als ob ihr Baby durch die Bauchdecke hindurch erkannt hätte, wer da gerade zur Tür reingekommen ist. Und dass diese Person wiederum unter ihrer Bauchdecke ein wenige Tage altes Fötus, Embryo, ich weiß, kenne mich gar nicht so aus, ja, in sich trägt. Ein neues Leben, ein besonderes Leben. Wie soll das funktionieren? Aber erinnern wir uns, ja, das Kind in Elisabeths Bauch, so hatte der Engel zu Zacharias gesagt, dieses Kind sollte schon von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Also nicht der ungeborene Johannes erkannte, wer da zu Besuch kam, sondern der Geist Gottes wirkte diese plötzliche Kindsbewegung. Und der Geist Gottes wirkte noch mehr. Er erfüllte auch Elisabeth. Elisabeth wusste sofort, dass dieser Besuch von Maria, dass der was ganz Besonderes war. Der Heilige Geist ließ Elisabeth etwas erkennen, was man nicht sehen, ja nicht mal erahnen konnte. Noch bevor Maria irgendwas erzählen konnte von dem, was ihr widerfahren war, noch bevor sie mehr sagen konnte als diese einfache Begrüßung, rief Elisabeth voller Freude: Du bist von Gott gesegneter als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Herr, Maria hatte erst wenige Tage vorher die Begegnung mit dem Engel. Und nun im weit entfernten Bergland Judäas weiß ihre Verwandte Elisabeth, die weiß bereits Bescheid? Wie kann das sein? Wie geht das? Natürlich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist kam über Elisabeth und ließ sie etwas wissen, was sie nicht wissen konnte. Und so wirkt Gottes Geist auch heute, ja, durch Erkenntnis, durch Einblicke, dadurch, dass uns Dinge sichtbar werden, die gar nicht sichtbar sind. Elisabeth erkennt, dass Maria ein Kind in ihrem Bauch trägt. Und zwar ein noch besondereres Kind als ihr eigenes. Ich glaube, man kann das Wort besonders gar nicht steigern. Ja, ist aber egal an dieser Stelle hier. Ihr eigenes Kind, also Elisabeths Kind, ja, das ist besonders. Das war ja offensichtlich. Ich meine, ne, diese Schwangerschaft in hohem Alter, die Engelsbegegnung ihres Mannes und auch die Verheißung, die auf Elisabeths Kind lag. Ja, aber diese junge Frau, die da gerade zur Tür hereinkam, ihr Kind ist noch besonderer. Es ist am besondersten. Elisabeth freut sich über alle Maßen. Sie hätte auch ganz anders reagieren können. Ich meine, da hat sie so viele Jahre unter der Unfruchtbarkeit gelitten und nun, wo sie endlich schwanger werden durfte, da kommt diese junge Maria und stiehlt ihr die Show. Denn ihr Kind ist ja nicht nur der Vorbote, sondern ihr Kind ist der Herr selbst. Aber bei Elisabeth ist keine Spur von Eifersucht. Sie erkennt freudig an, dass Maria die gesegnetste Frau auf der ganzen Welt ist. Ja, sie selbst, also Elisabeth, die ehrbare Priesterfrau, fühlt sich über alle Maßen selbst geehrt, dass sie von Maria besucht wird, der Mutter des Herrn, des Messias, des Retters. Auch diese Demut wurde Elisabeth vom Geist Gottes geschenkt. Die Demut, die wird in Galater 5, wo von der sogenannten Frucht des Heiligen Geistes die Rede ist, da wird die Demut nicht explizit mit aufgezählt. Aber ich denke, dass wir sie auch dazu zählen können. Neidlos anzuerkennen, wenn jemand anderes vielleicht von Gott auf noch hervorgehobenere Weise beauftragt wurde, sich dann mitzufreuen oder sogar noch denjenigen zu unterstützen und zu fördern. Und genau das tut Elisabeth hier, erfüllt vom Geist Gottes. Und dann spricht sie die erste Seligpreisung im Neuen Testament. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Selig oder gesegnet, wer glaubt. Genau darum wird es im Leben dieser beiden Kinder gehen. Johannes, der später als der Täufer zur Umkehr und zur Buße aufruft. Und Jesus, der einladen wird, an ihn zu glauben, ihm nachzufolgen und durch ihn wahres Leben zu finden. Selig, wer glaubt. Elisabeth. Ja, Elisabeth, die musste sich am Anfang zurückziehen. Sie brauchte diese ersten 5 Monate. Aber spätestens bei dieser Begegnung mit der jungen Maria erkannte Elisabeth, dass Gott die Menschen keinesfalls vergessen hat, sondern dabei war, seinen Rettungsplan für die Welt in die Tat umzusetzen. Ja, das war in ihrer Kultur schwer, ungewollt kinderlos zu sein. Und ja, sie hatten nicht verstanden, warum Gott die Gebete von ihr und ihrem Mann nicht erhört hatte, so lange nicht erhört hatte. Aber dann erkannte Elisabeth durch das Wirken von Gottes Geist, Gottes Zeitplan und seine Methoden decken sich, die müssen sich nicht mit unseren Vorstellungen decken. Aber er hat uns nicht vergessen und wir sind ihm nicht egal. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er bereit ist, seinen eigenen Sohn herzugeben, damit durch den Glauben an ihn alle gerettet werden können. Glaubst du das? Gottes Geist wirkt. Anders als bei Elisabeth und Zacharias, die nur in diesen Momenten mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, haben wir, die wir uns an Jesus halten, wir haben die Verheißung, dass der Heilige Geist in uns ist. Und dieser Geist wirkt auch in dir. Sehnst du dich nach Ruhe und Frieden? oder danach, Gottes Wirken in deinem Leben zu erkennen? Sehnst du dich vielleicht nach Erlösung von deinem inneren Schmerz oder nach Wiederherstellung? Elisabeth wurde genau das geschenkt. Und Gott hält es auch für dich bereit. Elisabeth bekam das alles im Grunde ungefragt. Gott hat sie einfach auserwählt, ob sie das wollte oder nicht. Dir wird das alles angeboten. Willst du? Weihnachten. Gott wird Mensch. Jesus kommt zu uns. Jesus kommt zu dir. Er ist hier. Wenn du sein Angebot annehmen und an ihn glaubst, wenn du sein Angebot annimmst und an ihn glaubst, wird er dir den Heiligen Geist geben, der dich erfüllt. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. So sagte hier Elisabeth zu Maria. Gesegnet bist du, wenn du glaubst, dass Jesus tun wird, was er in seinem Wort eben auch dir zusagt. Wir wollen nun gemeinsam das Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist auch Ausdruck unseres Glaubens. Wir erinnern uns durch Brot und Traubensaft an das, was Jesus als erwachsener Mann für uns getan hat. Er gab sein Leben für unser Leben. Sein Blut wurde für uns vergossen. Sein Tod am Kreuz eröffnete einen neuen Bund zwischen Gott und uns. Wenn du damit nichts anfangen kannst und noch Fragen oder auch ganz grundlegende Zweifel hast, ob Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann lass Brot und Traubensaft gleich einfach an dir vorbeigehen. Ja? Lass es einfach unbeachtet. Und nimm dir in dieser Zeit des Abendmahls einfach die Zeit, über das nachzudenken, was du hier auch heute im Gottesdienst gehört hast. Und wenn du den Segen erleben willst, der im Glauben liegt, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu und sprich mich an. Jesus lädt uns ein. Und er lädt uns auch jetzt ein, in seinem Namen und unter dem Wirken seines Geistes Brot und Saft zu nehmen. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, ab Kapitel 2, also in Kapitel 22, ab Vers 14, wo Jesus eben selber mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat. Da heißt es: Als es soweit war, nahmen Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er ein Brot. Und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen Becher mit Wein und sagte: Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ich lasse einen Augenblick der Stille, einfach wo ihr euch selber nochmal die Worte anschauen könnt oder auch selber ja, mit Jesus auch im Gespräch sein dürft. Ich bitte schon mal die drei, die noch beim Austeilen des Brotes mithelfen, mit da vorne nach vorne zu kommen. Und dann sagen wir euch gleich, wie wir das Abendmahl auch hier gemeinsam feiern wollen.